Ja, wir hatten ja in den letzten Predigten einen Exkurs mit der Geschichte von Sodom und von Lot. Und nun wendet sich unser Bibeltext und damit auch unsere Predigt wieder Abraham zu, dem Vater des Glaubens. Zuletzt in Kapitel 18 haben wir von ihm gelesen, wie der Herr ihm offenbarte, dass er innerhalb von einem Jahr einen Sohn erhalten werde und wie Abraham mit dem Herrn um Sodom verhandelte. Es war ein Kapitel des Glaubens, das Kapitel 18, und der Gemeinschaft mit Gott. Gott offenbarte Abraham seine Pläne mit ihm persönlich und seine Pläne mit der Welt, konkret mit Sodom. Und nun wird Abrahams Geschichte wieder aufgenommen. Wir werden heute 1. Mose 20 und die ersten 7 Verse von Kapitel 21 miteinander betrachten. Und die Predigt hat 2 Teile. Es geht um die Freude über die erfüllte Verheißung rund um die Geburt von Isaak, die in 1. Mose 18 angekündigt wurde. Aber bevor es so weit kam, ist uns ein weiteres Versagen von Abraham überliefert, das wir ebenfalls anschauen möchten. Und wir beginnen mit dieser Stelle, mit 1. Mose 20. Ich möchte uns das Kapitel vorlesen, damit wir es ganz im Ohr haben. 1. Mose 20. Abraham aber zog von dort in den Negev und wohnte zwischen Kadesh und Schur und er hielt sich als Fremdling in Gerar auf. Und Abraham sagte von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Da ließ Abimelech, der König von Gerar, Sarah holen. Aber Gott kam nachts im Traum zu Abimelech und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist die Ehefrau eines Mannes. Abimelech aber hatte sich ihr noch nicht genähert, und er sprach, Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder. Habe ich doch dies mit aufrichtigem Herzen und unschuldigen Händen getan? Und Gott sprach zu ihm im Traum, auch ich weiß, dass du dies mit aufrichtigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch bewahrt, dass du nicht gegen mich sündigst. Und darum habe ich es dir nicht gestattet, dass du sie berührst. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet, und er soll für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du gewiss sterben musst, samt allem, was dir gehört. Da stand Abimelech am Morgen früh auf und rief alle seine Knechte zusammen und sagte ihnen dies alles vor ihren Ohren. Und die Leute fürchteten sich sehr. Und Abimelech rief Abraham und sprach zu ihm, warum hast du uns das angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde auf mich und mein Reich bringen wolltest? Du hast nicht mit mir gehandelt, wie man handeln soll. Und Abimelech fragte Abraham, in welcher Absicht hast du dies getan? Da sprach Abraham, weil ich dachte, es ist gar keine Gottesfurcht an diesem Ort. Darum werden sie mich wegen meiner Frau umbringen. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist die Tochter meines Vaters, aber nicht die Tochter meiner Mutter. Und so ist sie meine Frau geworden. Und es geschah, als mich Gott aus dem Haus meines Vaters führte, da sprach ich zu ihr, das musst du mir zuliebe tun, dass du überall, wo wir hinkommen, von mir sagst, er ist mein Bruder. Da nahm Abimelech Schafe und Rinder, Knechte und Mägde, und schenkte sie Abraham und gab ihm seine Frau Sarah zurück. Und Abimelech sprach, siehe, mein Land steht dir offen, wo es dir gefällt, da lass dich nieder. Aber zu Sarah sprach er, siehe, ich habe deinem Bruder 1000 Silberlinge gegeben. Siehe, das soll dir eine Decke der Augen sein für alle, die um dich sind, damit du in jeder Weise gerechtfertigt bist. Abraham aber legte Fürbitte ein bei Gott. Da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebären konnten. Denn der Herr hatte zuvor jeden Mutterleib im Haus Abimelechs fest verschlossen, um Saras, der Frau Abrahams, willen. Ja, ich dachte zuerst, wir könnten diese Geschichte kurz behandeln, da sie gewissermaßen eine Wiederholung ist von 1. Mose 12 und ich dort schon Bezug auf diese dieses Kapitel genommen habe. Und trotzdem gibt es einige sehr wichtige Lektionen aus diesem Kapitel, die wir lernen wollen. Das Kapitel beginnt wieder mit einer Reisebewegung von Abraham. Wir wissen nicht, was Abraham dazu bewegte, nach Gerar zu reisen. Wir lesen nichts von einer Führung Gottes. Gerar lag etwa 16 Kilometer von Gaza entfernt. Es wird eine Stadt der Philister genannt, aber die Philister waren damals noch nicht im Land. Die kamen erst etwa 800 Jahre später nach Kanaan. Aber es ist offensichtlich, dass Abraham wieder Probleme erhielt, als er in eine Stadt zog. Während Abraham Sodom mied, zog er nun mitten in die Stadt Gerar hinein. Und während Abraham am Ort der Absonderung geistlich handelte, war dies in der Verbindung mit dem Weltsystem, ob es nun in Ägypten oder in Gerar war, nicht so möglich. Zu Abrahams Verteidigung können wir aber sagen, dass betont wird, dass er sich als Fremdling dort aufhielt. Das bedeutet, er hatte keinen festen Wohnsitz, er war ein Gast im Land. Die Parallele zu Kapitel 12, die ist sehr offensichtlich. Wieder gab Abraham Sarah als seine Schwester aus. In Vers 5 steht, dass Sarah diese Lüge bestätigte. Aber das Vergehen hier war noch schlimmer als in Kapitel 12. Denn an dieser Stelle hatte Sarah bereits die Verheißung erhalten, dass sie innerhalb von einem Jahr einen Sohn haben werde. Vielleicht war sie sogar bereits schwanger, wir wissen es nicht. Sie war als Mutter des Segensträger bekannt. Das war in 1. Mose 12 noch nicht so. Sogar seinen Namen, Isaac, kannte man bereits. Und mit diesem Handeln setzte Abraham die Geburt von Isaac und das Fortbestehen der Segenslinie aufs Spiel. Wäre Sarah genommen worden, hätte es keinen Isaac gegeben. Ja, noch mehr. Er setzte das jüdische Volk, von dem der Messias kommen sollte, aufs Spiel. Es war ein ernsthaftes Versagen eines tiefgläubigen Mannes. Und deshalb wollen wir einige Prinzipien aus Abrahams Sünde lernen. Denn alles, was dem Vater der Gläubigen widerfahren ist, kann auch jedem von uns widerfahren. Wieder war Furcht das Motiv von Abraham. Die eigenen Wege führten zur Furcht und die Furcht führte zur Lüge. So war die Reihenfolge. Abraham setzte sein Vertrauen auf sich selbst, auf seine Taktik und seine Überlegungen. Er wollte selbst für seine Sicherheit sorgen, die Dinge selbst in seine Hand nehmen. Interessant ist ein kleines Wort in Vers 11, weil ich dachte, oder auch weil ich mir sagte, in anderer Übersetzung. Was bedeutet das? Nicht Gottes Wort leitete sein Handeln, sondern sein eigenes Denken. Und das führt eben sehr oft, wenn nicht immer, zu Irrtümern und zu Sünde. Die Gedanken unserer alten Natur sind die gleichen wie die eines Ungläubigen. Sie sind Gottes Gedanken oft entgegengestellt. Letztendlich führte der Unglaube an Gottes Schutz zum Versagen von Abraham. Gott hatte ihm ein Kind verheißen, entgegen allen Naturgesetzen. Aber Abraham traute Gott nicht zu, dass er ihn und Sarah in dieser Situation schützen würde. Er verlor das Bewusstsein, dass Gott genügt. Er war mehr mit den schwierigen Umständen beschäftigt als mit dem Herrn. Er wandte seine Augen ab vom Herrn. Nichts vom Handeln von Abraham in den ersten 16 Versen dieses Kapitels hat mit Glauben zu tun. Der Glaube bleibt ruhig, auch wenn menschlich gesehen kein Ausweg sichtbar ist. Der Unglaube gibt rasch nach, wenn die Umstände schwierig werden. Und er bewirkt oft eben ein selbstsüchtiges Verhalten. Ja, gibt es diese Ungeduld nicht auch bei uns, bei mir auch? Kennen wir solches Vertrauen auf unsere eigenen Wege nicht auch? Auch wir sind nur dann stark, wenn wir uns im Wissen auf unsere Schwachheit an Gott klammern, auf seine Wegweisung warten und nicht auf unsere Kraft vertrauen. Raphael hat uns am Sonntag Psalm 25 vorgelesen. Die Verse passen so gut, dass ich sie noch einmal zitieren möchte. Psalm 25, die Verse 4 und 5. Psalm 25, Vers 4 und 5. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich alle Zeit. Das ist der Weg. Interessant ist auch der Zeitpunkt für das Versagen von Abraham. Eben noch war er ein Held des Glaubens, ein Fürbitter, ein Segen für Sodom, der Retter von Lot. Und unmittelbar danach kommt dieser Fall. Abraham verließ die enge Gemeinschaft mit seinem Herrn, die er in Kapitel 18 gepflegt hatte. Ja, man könnte sagen, dass Abraham in diesem Kapitel Rückschritte in seinem Glauben machte. Er nahm erst in den letzten Versen wieder mit Gott Kontakt auf. Das zeigt uns auch die Gefahr des Falles nach sogenannten geistlichen Siegen, nach segensreichen Zeiten. Zu diesen Zeiten sind wir besonders aufgerufen, eben wachsam zu sein. Abraham versagte dreimal ist es uns überliefert, und jedes Mal nach einer eindrücklichen Glaubenserfahrung. Die Gefahr ist groß, genau in solchen Zeiten des Erfolges eigene Wege zu beschreiten, die Abhängigkeit von unserem Herrn und Heiland zu verlassen oder das Vertrauen auf sich selbst zu setzen, statt in Gottes Gnade zu bleiben. Die Lehre daraus ist, dass der Glaube von früher uns nicht vor einem Fall heute bewahrt. Nur der Glaube von heute versetzt uns in die Lage, eben der Sünde zu widerstehen. Es ist ein täglicher Entscheid gefragt. Andererseits war Abraham in dieser Situation auch in einem feindlichen Land. Er hatte keine sichtbare Hilfe und Wegleitung. Vielleicht fürchtete er sich noch, weil er das Schicksal von Sodom sah. Und auch da ist die Gefahr groß, sich auf sich selbst und auf seine eigenen Gedanken zu verlassen. Kennen wir nicht auch solche Situationen? Wir wünschen uns Gottes Leitung im feindlichen Land. Wie schnell werden wir ungeduldig und handeln nach unseren eigenen Überlegungen? Ja, Abrahams Handeln ist auch eine Gefahr, eine Warnung, uns zu hüten vor der Ungeduld. Üben wir uns stattdessen im wartenden Vertrauen. Verlassen wir uns nicht auf uns selbst, sondern setzen unser tägliches Vertrauen auf unseren Herrn. Ich möchte da auch bekannte Verse lesen aus Sprüche 3, die Verse 5 und 6. Sprüche 3, Vers 5 und 6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Ja, was zeichnete das Versagen von Abraham noch aus? Es war wieder keine ganze Lüge, sondern eine Halbwahrheit. Vers 12 erklärt uns das. Aber machen wir uns nichts vor, eine halbe Wahrheit ist immer auch eine ganze Lüge. Halbwahrheiten sind sogar oft gefährlicher als Lügen, weil wir uns fälschlicherweise einreden, ja doch nicht zu lügen mit einer Halbwahrheit. In der Regel werden Halbwahrheiten oder Verdrehungen eingesetzt, um einen persönlichen Vorteil daraus zu ziehen. Oft geht es darum, persönliches Versagen zu rechtfertigen oder kleiner zu machen. Aber wir werden aufgefordert, in Epheser 6, Vers 14, umgürtet zu sein mit der Wahrheit. Die Wahrheit hält alles fest. Da gibt es keinen Platz für Halbwahrheiten. Seien wir aufmerksam, was die Halbwahrheiten betrifft. In den Sprüchen steht, dass verdrehte Rede ferne von uns sein soll. Wir erkennen am Beispiel von Abraham auch, dass sich das Gewissen abstumpft. Abraham tat dieselbe Sünde bereits 25 Jahre vorher. Und nach 25 Jahren Wandeln im Glauben, nach 25 Jahren Erfahrung mit Gottes Treue, immer noch dieselbe Sünde. Und wenn ich Vers 13 in unserem Kapitel richtig verstehe, tat Abraham das nicht nur zweimal, sondern an jedem Ort, an den sie hinkamen. Auch das ist uns zur Lehre geschrieben. Je mehr wir Halbwahrheiten sprechen, desto einfacher fallen sie uns und desto mehr wiederholen wir sie. Am Schluss glauben wir selber an diese Teilwahrheiten. Das erste Mal leidet das Gewissen sehr. Das zweite Mal geht es schon etwas leichter. Das dritte Mal merken wir es kaum mehr. Und so weiter. Die Sünde wird immer normaler, bis man sie als ständigen Begleiter kennt und sich daran gewöhnt. Interessant ist auch, dass die Sünde zuerst zu einer Selbstrechtfertigung bei Abraham führte. Zuerst erzählte er von seiner Angst, dass keine Gottesfurcht in Gerar wäre. Vielleicht war der Grund von Abrahams Angst eben das, was er über Sodom wusste. Aber in diesem Fall war dieser Vorwurf nicht gerechtfertigt. Abimelech bewies seine Gottesfurcht dadurch, dass er auf das Reden Gottes hörte. Die zweite Selbstrechtfertigung war, dass es ja keine ganze Lüge sei, sondern dass Sarah tatsächlich Abrahams Halbschwester war. Aber letztendlich waren es faule und nicht hilfreiche Rechtfertigungen. Aber ganz wichtig, faule Ausreden sind niemals hilfreich, um von Sündenlast frei zu werden. Und wieder war Abrahams Sünde ansteckend. Sarah stimmte ein in seine Lüge und so hatte sie Anteil an der Sünde Abrahams. Die Initiative kam immer von Abraham, aber er zog seine Frau mit hinein. Und mehr noch, Isaak, der Sohn von Abraham, kopierte Abrahams Sünde, ebenfalls in Gerar, 60 Jahre später. Und er kopierte sie nicht nur, er steigerte sie sogar noch. Abrahams Aussage war wenigstens noch eine halbe Wahrheit. Isaak sagte dasselbe über Rebekka, dass sie seine Schwester sei. Bei ihm war es eine ganze Lüge. Denn Rebekka konnte auch mit einer Halbwahrheit nicht als seine Schwester bezeichnet werden. Ja, wenn wir einen Schritt tun, tun unsere Kinder oft einen zweiten. Wir sehen auch, dass Sünde ansteckend ist, dass unser Vorbild animieren kann, dasselbe auch zu tun, was an uns gesehen wird oder von uns gehört wird. Besonders anfällig sind unsere Kinder, ob es nun die physischen Kinder sind oder auch die geistlichen Kinder. Aber wir finden auch eine sehr interessante Wendung in Vers 13, eine Wende in Abrahams Selbstrechtfertigung. Vorher in Vers 11 und 12 lasen wir nur faule Ausreden von Abraham. Aber in Vers 13 kam er zur Wurzel seines Versagens. Hier bekannte er seine Schwachheit, die sich offenbar seit 25 Jahren immer wieder wiederholte. In 1. Mose 12 ist noch keine Rede davon, aber diese Lüge begleitete Abraham, seit er aus Ur in Chaldäa losgezogen war, seit mehr als 25 Jahren. Es war eine falsche Entscheidung zu Beginn seines Glaubensweges. Gott führte Abraham, aber Abraham vertraute von Beginn weg lieber einer Lüge als dem Schutz Gottes. Er sorgte lieber mit seinen eigenen Wegen für seinen Schutz, als im stillen Vertrauen. Abraham nährte über viele Jahre hinweg etwas Ungutes in seinem Herzen, und diese schlechte Gewohnheit wurde Abraham nicht mehr los, bis hierhin. Oft funktionierte es, manchmal auch nicht. Aber erst hier an dieser Stelle, als Abraham fast 100 Jahre alt war, wird aufgedeckt, dass die Wurzel der Sünde Abrahams viel weiter zurücklag. Erst hier deckte Abraham das Böse in seinem Herzen auf und verurteilte es damit. Erst hier fällt die Fassade von Abraham. Erst hier wird Selbstgericht geübt. Und das wollen wir auch lernen. Ich möchte aus 1. Korinther 11, Vers 31 und 32 lesen. Das sind Verse, die im Zusammenhang mit dem Abendmahl stehen, die wir aber oft nicht mehr lesen, weil wir nur bis Vers 29 lesen. Aber ganz wichtige Verse, 1. Korinther 11, Vers 31 und 32. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Das war die Erfahrung, die Abraham machte. Und wir wollen lernen, dass wir nicht 25 Jahre lang falsche Entscheidungen und Sünden hegen und pflegen, auch nicht Halbwahrheiten und Selbstrechtfertigungen. Decken wir Sünde nicht zu, sondern bekennen sie. Das ist der schwierige, aber auch der segensreiche Weg, der uns das Wort Gottes zeigt. Ja, wenn wir über diese Aspekte der Sünde Abrahams reden, wollen wir nicht auf ihn herabschauen. Er ist der Vater aller Gläubigen. Das bedeutet, sein Versagen steckt in jedem von uns drin. Wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Und mich ermutigt es, dass das Wort Gottes so ehrlich über die Schwächen der Glaubenshelden redet. Wenn uns diese so deutlich geschildert werden, sollten wir dann Fassaden voreinander aufbauen, um gerecht dazustehen? Wenn uns das Versagen von einem Abraham, von einem Isaak, einem Mose oder David überliefert ist, sollten wir unser Versagen verstecken? Ja, das Handeln von Abraham hatte Konsequenzen. Zuerst einmal wurde Sarah vom König geholt, hier von Abimelech. Abraham setzte die Verheißungen Gottes aufs Spiel. Wie in Ägypten kam durch das Versagen und das Verhalten des gläubigen Abrahams Gericht über eine ganze Stadt. Statt ein Segen war Abraham ein Fluch für die Nationen. Und vor allem anderen verunehrte Abrahams Handeln auch Gott. Es geht bei allem Handeln von Kindern Gottes immer zuallererst um die Ehre Gottes. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Und der weitere Teil der Predigt soll die Gnade unseres Gottes auch betonen. Der Herr war nicht machtlos. Er reagierte überaus gnädig mit Abraham. Wir sehen in dieser Geschichte Gottes Treue, trotz Abrahams Untreue, in verschiedenerlei Hinsicht. Zuerst brauchte der Herr einen Traum, um Sarah und Abraham zu schützen. Da der Bund Gottes mit Abraham bedingungslos war, griff er trotz Abrahams eindeutiger Schuld direkt ein. Der Herr warnte Abimelech im Traum und forderte ihn auf, Sarah zurückzugeben, sonst müsste er sterben. Der Herr selbst hielt Abimelech von Sarah fern. Psalm 105 nimmt Bezug darauf. Dort steht, dass der Herr es nicht zuließ, dass ein Mensch Abraham, Isaak und Jakob bedrückte und dass er Könige um ihretwillen züchtigte. Warum tat der Herr das? Weil er zu seinem Wort und zu seinem Bund mit Abraham steht. Abraham konnte dadurch erkennen, dass er nicht aufgrund seiner menschlichen Pläne überlegte, sondern alleine aufgrund der Gnade Gottes. Zur Gnade Gottes gehört auch, dass der Herr Abraham züchtigte. Dazu brauchte er Abimelech. Also der Vater der Gläubigen und des Glaubens wurde von einem Heiden getadelt und kritisiert. Abraham musste erkennen, dass sein eigenmächtiges Handeln eine Schuld und ein Gericht über eine ganze Stadt brachte. Wie peinlich musste das für Abraham sein. Mit drei Fragen und einem Vorwurf tadelte Abimelech Abraham. Ja, wie traurig ist es, wenn ein Weltmensch einen Diener Gottes zu Recht tadeln muss. Gläubige können offenbar noch tiefer als Ungläubige fallen, wenn sie den Weg des Glaubens eben verlassen. Gottes Erziehungsweg, um Abraham das hartnäckig Böse abzugewöhnen, war dieser Tadel eines Heiden. Es gibt offenbar Situationen, in denen der geistlich Geringere vom Herrn gebraucht wird, um den geistlich Höheren zu tadeln. Auch David erlebte das bei seiner eigenmächtigen Volkszählung. Er wurde zu Recht von Joab getadelt. Aber wichtig ist in diesem Fall, die Kritik anzunehmen und vor dem Herrn abzuwägen. Abraham tat es, David tat es zuerst nicht. Bei Abraham führte diese Annahme letztendlich zum Selbstgericht und dann zur Wiederherstellung. Erst dieser Tadel führte dazu, dass Abraham seine Sünde bekennen konnte. Deshalb war auch der Tadel Abimelechs eine Gnade Gottes. Es war demütigend für Abraham, aber diese Erfahrung diente zu seinem Besten. Abraham durfte umkehren. Und als Folge davon finden wir in Kapitel 21 wieder den Glaubensmann Abraham, der sich über Gottes Verheißungen freuen konnte, der Stätten der Anbetung aufrichten durfte. Und interessanterweise ist später im Lebensbericht von Abraham nie mehr von dieser Sünde die Rede. Es ist überhaupt das letzte Versagen, das uns von Abraham überliefert ist. Also Abraham übte Selbstgericht und spätere Sünde ist nicht mehr überliefernswert. Gottes Gnade sehen wir auch darin, dass Abraham seine Frau zurückerhielt, weil der Herr Abimelech dazu bewegte. Ja, mehr als das. Abraham wurde sogar mit Reichtum gesegnet. Er wurde noch reicher, trotz seinem Versagen. Abimelechs Großzügigkeit zeigt sich darin, dass Abraham hingehen konnte, wohin er wollte. Abimelech ehrte Abraham. Er erkannte, dass er ein Prophet Gottes war. Und nebst den Worten von Abimelech war auch dieses Handeln eine Beschämung für Abraham. Er erfuhr überaus große Gnade und Großzügigkeit von einem Heiden. Gottes Gnade zeigt sich weiter darin, dass Abraham am Ende doch noch ein Segen für die Nationen sein durfte. Das war die Berufung von Abraham, du sollst ein Segen sein. Durch Abrahams Fürbitte heilte Gott Abimelech, seine Frau und seine Mägde. Abimelechs Haus wäre ausgestorben, weil keine Frau mehr Kinder gebären konnte. Dies übrigens wegen 1. Mose 12, Vers 3. Dort steht, ich will verfluchen, die dich verfluchen. Das jüdische Volk wäre ausgestorben, wäre Sarah genommen worden. Darum hätte auch Abimelechs Volk aussterben müssen. Aber so konnte Abraham für Abimelech beten und der Fluch wurde weggenommen. Damit war er ein Segen für Abimelech letztendlich. Auch interessant ist, dass der Herr Abraham einen Propheten nannte, trotz seines Versagens. Es ist das erste Mal, dass das Wort Prophet im Wort Gottes vorkommt. Es wurde gebraucht, weil Abraham direkte Offenbarungen von Gott erhielt. Und weil er im Auftrag von Gott auch verkündigte. Und als Prophet sollte Abraham eben für Abimelech beten. Und vielleicht am eindrücklichsten zeigt sich Gottes Gnade im Rückblick. Abraham blieb trotz seines Versagens der Vater der Gläubigen und der Freund Gottes. Im Neuen Testament ist nirgends vom Versagen Abrahams zu die Rede, sondern nur von seinem Glauben. Und das ist es, was Gottes Gnade macht. 8-mal kommt der Name Abrahams im Zusammenhang mit Gerechtigkeit oder Rechtfertigung vor. Ja, wie anders urteilt die Welt, als Gott urteilt, wie anders urteilen wir, als Gott urteilt. Er sieht seine Kinder als Gerechtfertigte in Christus. In Epheser 1, Vers 4 steht, dass wir heilig und tadellos vor ihm erfunden werden. Als Satan, der Verkläger, den hohen Priester Joshua verklagte, sagte der Herr schelte dich, du Satan. Als Abimelech Abraham zu Recht anklagte, hatte Abraham Gott als Fürsprecher. Über Israel, weissagte Bileam, nach 40 Jahren Versagen in der Wüste, der Herr schaut kein Unrecht in Jakob. Über die Gemeinde steht, dass sie ohne Flecken und Runzeln sei. Dafür heilig und tadellos. Ist das nicht erstaunlich? Ist das unser Empfinden? In uns selbst sind wir schwach und unvollkommen. Wir fallen sehr oft. Was unser Fleisch betrifft, gibt es nichts Gutes zu sagen. Aber das Überraschende an diesem Urteil, das unverdiente Vorrecht, ist das, was uns in Christus geschenkt ist. Die Gerechtigkeit aus Glauben, die er anrechnet. Wenn Satan oder sonst jemand uns anklagt, verteidigt unser Herr die Seinen. Der Herr verteidigt nicht die Gerechtigkeit des Fleisches, sondern er erklärt, in welche Stellung er die Gläubigen versetzt hat. Ich lese dazu aus Römer 8, die Verse 33 und 34. Römer 8, Vers 33 und 34. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Ja, der einzige Grund dafür, dass wir vollkommen und heilig sind, ist, dass Christus uns dazu bestimmt hat und uns dazu gemacht hat. Auch wenn wir manchmal Züchtigung erleben müssen, ändert es nichts daran, dass gläubige Kinder Gottes gerechtfertigt und unverklagbar sind, so wie Abraham. Wir wollen auch noch kurz über Abimelech nachdenken, eine sehr interessante Persönlichkeit. Eindrücklich auch deshalb, weil Gott an seinem Beispiel sein Erbarmen an den Heiden zeigte, die aus Unwissenheit gehandelt hatten. Abimelech war kein gläubiger Mann. Er war König von Gerar. Sein Name bedeutet, mein Vater ist König. Und das war ein üblicher Titel für Könige in den Stadtstaaten im Land der Philister. Ähnlich wie der Titel Pharao in Ägypten. Wir haben gehört davon, dass Abimelech von Gott selbst gewarnt wurde, sich Sarah zu nähern. Der Herr sagte sogar, du bist des Todes. Das traf eben insofern zu, dass er, weil er Sarah genommen hatte, auch keine Nachkommen mehr empfangen konnte. Abimelech tat dies unwissentlich. Er beteuerte seine Unschuld. Sein Volk war mit Sicherheit kein gerechtes Volk, wie er es sagte. Aber in dieser Sache war sein Volk tatsächlich unschuldig, respektive es handelte im Unwissen. Abimelech bezeugte, dass er mit aufrichtigem Herzen, also ohne böse innere Absichten und mit unschuldigen Händen gehandelt hatte. Das meint, dass er Sarah noch nicht physisch genommen hatte. Abimelech und seine Stadt standen in der Tat moralisch besser da als Sodom. Abimelech bewies auch Gottesfurcht dadurch, dass er sich unter Gottes Wort stellte, ihm gehorchte und sein Volk warnte. Und der Herr anerkannte diese Gesinnung von Abimelech. Ich möchte noch einmal die Verse 6 und 7 vorlesen, weil sie eine wichtige Botschaft beinhalten. 1. Mose 20, Vers 6 und 7. Und Gott sprach zu ihm im Traum: Auch ich weiß, dass du dies mit aufrichtigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch bewahrt, dass du nicht gegen mich sündigst. Und darum habe ich es dir nicht gestattet, dass du sie berührst. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet, und er soll für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du gewiss sterben musst, samt allem, was dir gehört. Ja, zuerst steht, dass der Herr aufrichtige Herzen vor der Sünde bewahrt. Die Sünde war nicht zuerst gegen Abraham oder gegen Sarah gerichtet, sondern gegen Gott selber, sagt dieser Vers. Jede Sünde richtet sich zuerst gegen Gott und erst in zweiter Linie gegen Menschen. Gott musste Abimelech zeigen, dass er allein Abimelech hinderte, das Böse, das er geplant hatte, zu tun. Denn Abimelech hätte das Böse schon bald getan, hätte Gott ihn nicht gehindert. Und so weiß Gott um die Herzen und um die Hände der Menschen. Er hat Mittel und Wege, um von der Sünde abzuhalten. Hier sogar einen Heiden, wie vielmehr einen Gläubigen. In Judas 1, Vers 24 steht, dass der Herr mächtig ist, uns ohne Straucheln zu bewahren und uns unsträflich vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Das ist das, was Gott tut. Das ist Gottes Seite. Und in Vers 7 wird die Verantwortung des Menschen betont. Abimelech musste Sarah zurückgeben, um dem Gericht zu entkommen. Nun war sein Gehorsam gefragt. Abimelech wurde der Weg des Lebens und der Weg des Todes vorgelegt. Leben oder sterben. Es war seine Wahl. Die Strafe hätte auch seine Familie getroffen. Die Forderung, die Gott stellte, war: Gib zurück. Das Wort bedeutet umkehren, abwenden, rückgängig machen. Die Grundbedeutung ist, sich in entgegengesetzte Richtung bewegen, bis man zur ursprünglichen Stelle zurückkehrt. Also eine Verhaltensänderung. Gib zurück. Und das ist der Teil des Menschen. In Apostelgeschichte 17, Vers 30 finden wir einen interessanten Satz in der Predigt des Paulus auf dem Areopag in Athen. Ich lese uns das vor, braucht es nicht nachzuschlagen. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Da sagte Paulus: Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Also es gab Zeiten der Unwissenheit, aber wenn diese vorbei sind, gebietet der Herr Buße zu tun. Da gibt es keine Ausrede mehr. Und so bewahrt Gott auch uns manchmal vor einer Sünde, indem er sie aufdeckt. Dann ist es unser Teil, Buße zu tun, auch wenn wir im Unwissen gehandelt haben. Von Abimelech, diesem Heiden, haben wir ein wunderbares Zeugnis. Er war sofort gehorsam und handelte sofort. Früh am Morgen, also nachdem er den Traum hatte, stand er auf und handelte. Er stellte sich damit unter Gottes Urteil, auch wenn er argumentieren könnte, dass er ja nichts dafür konnte, dass Sarah genommen wurde. Er warnte auch seine Knechte vor der Sünde und seine Rede bewirkte Gottesfurcht bei seinen Knechten. Das zeigt uns, dass sehr wohl Gottesfurcht vorhanden war in dieser Stadt. Und mehr als das, er gab Sarah sofort frei und er beschenkte Abraham überaus reichlich. Er beschenkte auch Sarah, er gab ihr 1000 Silberlinge. Das sind 33 Mal der Wert eines Sklaven, also eine große Summe. Es ist schon erstaunlich, wie dieser gottlose König reagierte und welche Moral er zeigte. Und ausgerechnet Abimelech, dieser heidnische König, gibt uns ein Bild davon ab, wie Gott gnädig zum Besten zurechtweist und wie der Mensch daraufhin seinen Teil tun soll, nämlich umkehren vom verkehrten Weg. Und Abimelech tat das im Gehorsam. Als Kinder Gottes fragen wir uns, tun wir es auch? Wir kommen nun zum zweiten Teil der Predigt. Wir wollen noch über die Geburt von Isaak nachdenken. Und auch da möchte ich zuerst die Textstelle lesen in 1. Mose 21, Vers 1 bis 7. 1. Mose 21, Vers 1 bis 7. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er verheißen hatte. Und der Herr handelte an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter, zur bestimmten Zeit, wie ihm Gott verheißen hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren wurde, den ihm Sarah gebar, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt Isaak, seinen Sohn, als er 8 Tage alt war, wie es ihm Gott geboten hatte. Und Abraham war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Abraham sprach: Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hören wird, der wird mir zulachen. Und sie sprach: Wer hätte das dem Abraham verkündet, dass Sarah Kinder stillt, dass ich ihm einen Sohn geboren habe, in seinem Alter? Ja, in den ersten beiden Versen werden 2 Themen 3-mal wiederholt. Das erste Thema ist das Reden Gottes. Es steht, wie er verheißen hatte, wie er geredet hatte und wie Gott verheißen hatte. Wir lesen diese Verheißung nach miteinander aus 1. Mose 17, Vers 16 und Vers 19. Da sagte der Herr über Sarah: Denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Vers 19. Da sprach Gott: Nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Kapitel 18, Vers 10. Da sprach er: Gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen, und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Vers 14. Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr, und Sarah wird einen Sohn haben. Das Reden Gottes kommt dreimal vor. Zweitens kommt auch das Handeln Gottes dreimal vor. Er war der Handelnde, und zwar gemäß seinem Wort. Er suchte Sarah heim, er handelte an ihr, und er half Sarah schwanger zu werden, zur von Gott bestimmten Zeit. Wir lernen hier, dass Gott immer aufgrund seinem Wort und seiner Verheißungen handelt. Gott hat sich gebunden an sein Wort. Keines seiner Worte geht verloren. Keines darf weggetan oder hinzugefügt werden. Das Prinzip finden wir bereits im Alten Testament. Amos sagte: Der Herr tut nichts, ohne dass er es seinen Propheten und damit auch uns offenbart. Gott hat auch einen Zeitplan, wann sich seine Worte erfüllen. Wir wissen nicht immer, wie diese festgesetzte Zeit ist. Abraham musste lange warten. Erst 24 Jahre nach seiner ersten Verheißung erhielt er den Nachkommen, der ihm verheißen war. Auch im Neuen Testament lesen wir von einer festgesetzten Zeit. In Galater 4, Vers 4. Dort steht: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und genauso gibt es eine festgesetzte Zeit, wenn der Herr wiederkommen wird. Es gibt eine festgesetzte Zeit, wenn er seine Verheißungen an uns erfüllen wird. Was sicher ist, ist, dass Gottes Verheißungen sich immer erfüllen. Aber Gott bestimmt die Zeit. Und der Glaube wartet geduldig auf die Erfüllung, auch wenn es lange dauert, auch wenn das Warten für das menschliche Herz oft unerträglich ist. An seinem Wort gilt es festzuhalten. Ich möchte uns noch eine Stelle dazu lesen. Vielleicht schlagen wir das aus, aus Habakuk 2, die Verse 3 und 4. Habakuk 2. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit, und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das ist unser Teil im Hinblick auf die Erfüllung von Gottes Wort. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie. Sie wird gewiss eintreffen. Und noch eine Stelle aus dem Neuen Testament, Jakobus 5, Vers 7 und 8. Jakobus 5, Vers 7 und 8. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Ja, wenn das Warten uns lange erscheint, denken wir daran, wie viele Verheißungen sich im Wort Gottes bereits erfüllt haben. Zum Beispiel die Geburt von Isaak, die Landeinnahme von Israel, das Königtum von David oder am eindrücklichsten die Geburt des Messias. Und denken wir daran, dass sich die noch nicht erfüllten Verheißungen mit Sicherheit auch erfüllen werden. Ich möchte uns fragen, freuen wir uns über Gottes Verheißungen? Und sind wir bereit, geduldig zu warten, wenn sie sich nicht sofort erfüllen? Zurück in 1. Mose 21 sehen wir in den Versen 3 und 4 Abrahams Glaubensgehorsam. Er gab seinem Sohn den Namen, den der Herr ihm genannt hatte. Und er beschnitt ihn auf genau die Art und zu genau der Zeit, die der Herr genannt hatte. Abraham war sehr exakt in seinem Gehorsam. Isaak war der erste Junge, der genau zur festgesetzten Zeit beschnitten wurde. Und der Gehorsam gegenüber Gottes Wort war die Antwort von Abraham auf Gottes Handeln gemäß seinem Wort. Auch da fragen wir uns, trifft das auf mich, auf dich zu? Löst Gottes Wort auch bei mir und bei dir nebst Glauben Gehorsam aus? Und die Verse 5 bis 7 drücken dann noch einmal die Freude über Gottes erfüllte Verheißungen aus. Abraham war 100 Jahre alt. Die Verheißung wurde erstmals 25 Jahre vorher gegeben. Also 25 Jahre Spannung endeten damit. Gottes Verheißungen erfüllen sich immer. Nicht immer sofort, aber immer mit Gewissheit. Es gibt nichts Eigenes, was Abraham selbst hätte beitragen können zur Erfüllung der Verheißung. Er konnte nichts mehr tun, er war nicht mehr zeugungsfähig. Er konnte nur noch glauben. Der Glaube war das Einzige, was er hatte. Aber in dieser seiner Schwachheit konnte Gott sich offenbaren und Leben schaffen. In Vers 6 wird Bezug genommen zum Namen Isaak. Isaak bedeutet ja, er lacht. Und das Wort zulachen in Vers 6 kann bedeuten mit oder über mich lachen. Wörtlich heißt es Zahak, also die gleiche Wurzel wie Isaak. Früher wurde verächtlich über Sarah gelacht, zum Beispiel von Hagar. Und vor allem lachten sowohl Abraham als auch Sarah aus Unglauben und Spott über Gottes Verheißung. Ihr Lachen war verständlich, wenn wir an die menschlichen Möglichkeiten denken. Das ungläubige Lachen ist die Folge davon, wenn wir auf unsere Möglichkeiten schauen. Aber ist es ein frohmachendes Lachen? Wir wissen alle, dass es nicht so ist. In Vers 6 dagegen sehen wir das freudige Lachen des Glaubens, die Freude über Gottes erfüllte Verheißung. Und das ist wahrer Grund zur Freude. Wer es hört, der lacht mit. Ja, auch wir freuen uns, weil Gott zu seinem Wort steht, weil ihm nichts zu wunderbar ist, weil Glaube niemals vergeblich ist. Der Name Isaak erinnert uns für immer daran, dass der allmächtige Gott sein Wort hält und seine Verheißung erfüllt und dass darin wahrhafte Freude liegt. Das ist die Freude des Glaubens, nämlich was Gott verheißt und tut. Es gibt keine größere Freude als diese. Auch nicht die eigenen Wege, wofür Ismael steht. Ismael führte letztendlich zu Unfreude in Abrahams Familie. Fragen wir uns an dieser Stelle, was ist die Quelle unserer Freude? Freuen wir uns über Gottes Verheißungen, über sein Wort? Oder freuen wir uns über unsere fleischlichen Wege, über unsere Ismaels? In diesen Versen erkennen wir auch Sarahs Glauben, von dem wir ansonsten im historischen Bericht nur sehr wenig lesen. Dafür umso mehr in Hebräer 11, im Kapitel des Glaubens, wird Sarah genannt. Hebräer 11, Vers 11 und 12. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Ja, vielleicht hätten wir Sarah nicht als Glaubensheldin bezeichnet, aber das Wort Gottes urteilt anders. Auch bei ihr deckt Gottes Gnade das Versagen zu, das Lachen, die eigenen Wege. Und es bezeugt rückblickend umso mehr ihren Glauben. Zuletzt anerkannte Sarah öffentlich, dass Gott der Geber von Isaak war. Sie sagte wörtlich sogar, dass sie Söhne in Mehrzahl stille, was impliziert, dass sie daran glaubte, dass aus Isaak noch viele weitere Söhne kommen werden. In 1. Mose 18 schwieg sie zuletzt auf das Wort Gottes hin. Sie ließ dem Herrn das letzte Wort und nahm sein Wort an. Sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Das bedeutet Glaube. Ich nehme an, was Gott sagt, auch wenn ich es nicht verstehe. Sarah war unfruchtbar. Abraham war nicht mehr zeugungsfähig. Der Glaube sagt, ich nehme Gott bei seinem Wort. Der Unglaube dagegen sagt, ja, aber das kann nicht sein. Abraham und Sarah mussten lernen, auf Gottes Verheißungen zu warten. Aber das brachte ihnen wahre Freude, ein reines und vollkommenes Lachen. Der Weg war nicht immer siegreich, aber im Rückblick bleibt alleine der Glaube. Mit Sicherheit musste Abraham auch anerkennen in diesem Moment, wie dumm seine eigenen Anstrengungen waren, die Verheißungen mit eigenen Wegen zu erlangen. Die eigenen Wege mit Ismael waren nutzlos zur Erfüllung der Verheißungen und auch zur Stärkung des Glaubens. Aber wie viel mehr Freude bringt es, wenn wir auf Gottes Handeln warten? Er muss handeln, der Glaube muss warten, ruhig sein im Vertrauen. Wir dürfen wissen, dass Warten auf Gott ist niemals vergeblich. Sich auf seine Verheißungen zu stützen, führt uns niemals in eine Enttäuschung. Wir wollen von Abraham und Sarah das lernen, uns über Gottes erfüllte Verheißungen zu freuen. Und zwar über diejenigen in der Vergangenheit, die geschehen sind, aber genauso auch über die noch nicht erfüllten, die uns erst noch erwarten. Der Glaube macht Gottes Verheißungen zur Wirklichkeit, auch wenn äußerlich alles dagegen spricht. Der Glaube führt zu Freude, während wir auf Gottes Verheißungen warten. So dürfen wir uns auch freuen über Gottes Verheißungen, bereits jetzt und erst recht, wenn sich in Zukunft alle Verheißungen erfüllen werden. Petrus schrieb über die jubelnde Freude, wenn wir Christus sehen und unser Erbteil, das Endziel unseres Glaubens, erreichen werden. Ich möchte uns einfach drei solche Verheißungen vorlesen, die völlig unterschiedlich sind. Es zeigt die Vielfalt der Verheißungen Gottes. Zuerst 1. Johannes 3, Vers 1 und 2. Das sind Stellen, über die wir einfach hören und uns darüber freuen dürfen. 1. Johannes 3, Vers 1 und 2. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Eine Verheißung mit ganz anderem Inhalt, 1. Thessalonicher 5, Vers 23 und 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Und noch eine Verheißung in eine noch einmal ganz andere Richtung, Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, schon nur diese drei Verheißungen, die ich ja spontan ausgewählt habe, zeigen uns die Vielfalt der Verheißungen Gottes. Sie sind so vielfältig, aber sie sind absolut zuverlässig und sie sind Grund zur Freude. Halten wir solche Aussagen fest. Ich möchte hier zum Schluss kommen und noch einmal kurz zusammenfassen. Wir haben zuerst das Versagen von Abraham gesehen. Seine Ungeduld und sein Unglaube führten ihn in diese schwierige Situation hinein. Wir wollen uns hüten vor Selbsthilfe und vor dem eigenen Denken. Ebenfalls wollen wir lernen, auf Halbwahrheiten zu verzichten. Wir wollen lernen, sensibel zu sein im Umgang mit Sünde und sie nicht zur Normalität werden lassen. Wir wollen lernen, unsere Sünde bei der Wurzel anzupacken und zu bekennen, statt an faulen Ausreden und an Selbstrechtfertigung festzuhalten. Wir wollen auch dankbar zur Kenntnis nehmen, wie der Herr die Seinen bewahrt und wie im Rückblick das bekannte Versagen an Bedeutung verliert, weil der Herr uns gerecht spricht. Von Abimelech wollen wir lernen, dass Gott die Aufrichtigen vor dem Sündigen bewahrt, dann jedoch von ihnen Umkehr und Wiedergutmachung fordert. Und vor allem anderen wollen wir lernen, uns über Gottes Verheißungen zu freuen und geduldig auf die Erfüllung zu warten. Und wir wollen lernen, mit Gehorsam gegenüber Gottes Wort zu antworten. Wenn ich eine Schlüssellehre aus dieser Predigt erwähnen könnte, wäre es diese: Wahre Freude liegt im Warten auf Gottes Führung und auf Gottes Verheißung. Oder mit Sprüche 10, Vers 28, das Warten der Gerechten wird Freude werden. Amen. Ich bete. Herr Jesus, wir danken dir vielmal ja, für das, was wir über den Abraham lernen dürfen. Aus seinem Leben. Ja, es war ein Leben, das nicht immer erfolgreich oder siegreich war, wo auch Versagen drin Platz hat. Und gleich bist du so gnädig gewesen. Und da wollen wir dir danken sagen für die Rechtfertigung im Glauben, die du schenkst, dass du der bist, der gerecht spricht. Ich möchte aber auch bitten, dass wir vom Abraham seine Entscheidungen auch lernen können, von diesen falschen Wegen, die er eingeschlagen hat, dass wir das auch zu uns reden lassen, dass wir auch wachsam sind, auch im persönlichen Leben, dass wir Sünden auch aufdecken und bekennen tun und nachher auch mit Freude und gerechtfertigt dürfen weitergehen. Ich möchte auch danken sagen über die wunderbare Geschichte von der Geburt von Isaac, die wir auch gelesen haben. Ja, wo wir dürfen sehen, wie du dein Wort erfüllst, dass du so handelst, wie es du verheissen und wie es du gesagt hast. In dem Vertrauen wenn wir auf deine Verheißungen schauen, die du in deinem Wort gibst und wollen festheben daran. Wir wollen da bekennen, dass die Kraft nicht in uns liegt, sondern in dir, in dem, wo du wirkst, in uns hinein. Und da wollen wir dir danken sagen und wollen dich bitten, dass wir das noch viel besser auch erkennen dürfen und dass das in unserem Leben auch Frucht bringen darf. Ja, ich möchte dich bitten um Stärkung für den Glauben, für jedes von uns, dass du auch Kraft schenkst, was Schwierigkeiten zu tragen gibt, dass du neue Zuversicht schenkst im Blick auf dich, dass du auch Befreiung schenkst, ja, auch gerade durch das Bekennen von Unrecht, dass das für uns auch zum Segen sein darf. Amen.